Ich lese den Predigttext des heutigen Sonntags aus dem ersten Brief des Johannes, Kapitel 1, von Vers 5 bis Vers 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns.
Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer und Zuseher an den Bildschirmen und an den Radiogeräten, ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, zunächst einmal, und ein offenes Herz, nicht auf mich zu hören, sondern auf die Stimme Gottes. Wir haben am vorigen Sonntag im Gottesdienst in einer Karikatur die verschiedenen Stadien menschlicher Bewertung eines Christen und speziell in Bezug auf seinen Frömmigkeitsstatus vor Augen geführt bekommen. Darüber hat sicher der eine oder andere genauso wie ich geschmunzelt, vielleicht aber auch selbstkritisch in diesen Kategorien sein eigenes Denken wiedererkannt. Und das war sicher bewusst so gewollt. Ich habe mich an mancher Stelle wiedererkannt. Und die Predigt aus dem ersten Petrusbrief hat uns dann doch sehr eindrücklich gemacht. Christ wird man durch das Wirken des Geistes Gottes und nicht durch irgendwelche anderen Formalitäten, sondern durch das Wirken des Geistes Gottes. Und es ist eine Neugeburt. Paulus sagt es im zweiten Korintherbrief, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist ein ganz fundamentaler Unterschied zur Zwangschristianisierung durch politische Herrscher und durch die Staatskirchen und jetzt Volkskirchen. Diese hat mit Kaiser Konstantin dem Großen 312 im Römischen Reich begonnen. Und wir waren, meine Frau und ich, das war ein Geschenk unserer Kinder und Enkelkinder, in Karlsruhe, in Pforzheim in einer Ausstellung, wo in einem 3D-Panorama, das im sogenannten Gasometer dargestellt wurde, die Christianisierung, Einzug Konstantin dem Großen, der Triumphzug, und das war der Anfang, als Konstantin sich dann zum Christentum bekehrt hat, weil ihm zwei Tage vorher vor einer blutigen Schlacht gegen seinen Widersacher sogenanntes Kreuz erschienen ist und er hat das als Omen empfunden, er sollte sich an Christus hängen. Das hat ihm dann auch zum Sieg verholfen, meint er. Und das war der Anfang. Das war der Anfang. Und es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich, wie wir in der Predigt am folgenden Sonntag gehört haben, durch das Wirken des Geistes Gottes Christ werde oder ob ich mittels Zwangsmaßnahmen zum Christentum bekehrt werde mit Blut, Schwert, Stöcken, Blut, Peinigungen. Ja, und dieses neue Leben beschenkt dann Christen, dann werden sie Christen. Und an diese Urchristen der damaligen Zeit richtet sich nun der heutige Brief des Johannes, eines Apostels, der Augen- und Ohrenzeuge war. Und ich habe diesem Text eine Überschrift gegeben. Er soll ja heute auch zu uns sprechen. Ich will keine kirchengeschichtliche Vorlesung hier halten. Unsere Christusnachfolge auf dem Prüfstand. Unsere Christusnachfolge auf dem Prüfstand. Ich weiß nicht, wie es den einzelnen Autobesitzern hier so geht im Raum oder an den Geräten. Wenn wir Prüfstand hören, dann denken wir an TÜV-Untersuchungen. Hoffentlich finden Sie nichts, was ich noch irgendwo übersehen habe, dass die Verkehrstüchtigkeit meines Autos in Frage stellt. Dann geben wir uns große Mühe, vertrauen unseren Wagen einer Werkstatt an und sagen, guck dir mal nach, damit der wirklich durch den TÜV durchkommt. Ich habe damals, als ich mein erstes Auto, das war ein VW Käfer, habe ihn schön geputzt vorher. Ein sauberes Auto macht immer mal einen guten Eindruck. Aber ich habe nicht drunter gucken können. Ich hätte den Wagen aufbocken müssen, damit ich auch sehe, was unten drunter, unter dem Chrom und unter dem schön polierten Lack ist. Und das macht dann der TÜV. Und die Verkehrssicherheit eines Autos ist unabhängig von meiner Lack- und Chrompflege. Das wissen wir mittlerweile alle. Eine Plakette, die wir dann bekommen, gilt 2 Jahre. Das heißt, nach 2 Jahren der ganze Zirkus wieder von vorne. In der Hoffnung, dass nicht irgendwo an tragfähigen und stabilitätsbedingten Gestellen, Stellen, Auto, Radaufhängung und sonst was, irgendetwas sich verändert hat. Alle 2 Jahre überprüfen das durch den TÜV meines Autos. Aber, und da fängt jetzt, deswegen sind wir gerne hier, dass ich euch erzähle, was der TÜV alles machen muss und was ich machen muss, damit das Auto verkehrssicher ist. Ich bin trotz TÜV-Untersuchung nicht von meiner Verantwortung befreit, die Verkehrssicherheit meines Wagens immer wieder zu kontrollieren und zu beachten. Aber dafür sind wir nicht hier. Ich habe dies als Beispiel für mich so genommen, anhand des Textes, dass wir auch unseren Glauben, unsere Nachfolge immer wieder mal so eine TÜV-Untersuchung anhand des Wortes Gottes vornehmen. Und dieser Apostel Johannes, ein Augen- und Ohrenzeuge, der war ja auf dem Verklärungsberg dabei, der führt uns nun sehr drastisch und kompromisslos ein Wenn oder Wenn-Dann vor Augen. Es gibt kein Sowohl als auch, nur ein Wenn-Dann. Ob der polierte Lack meiner Frömmigkeit, sprich Heuchelei, mein Leben bestimmt. Oder ob überwiegend lebenswichtige Stellen unsere Christuszugehörigkeit überdeckt. Eine Frage ist, hat die Präsenz des Wortes Gottes neben der Ermutigungs- auch eine Bremswirkung in unserem Alltag, in unserem Gottesdienst jetzt hier? Oder sehen wir das Wort Gottes nur als Ermutigung für die Nachfolge? Habt bitte immer im Hintergrund, wenn, dann. Das Wort Gottes kann auch eine Bremswirkung in unserem Alltag haben. Und zwar in der Weise, dass es uns warnt, vor dem Zeitgeist, vor Liberalität, vor Lauheit, vor Feigheit, vor Trägheit und so weiter. Man könnte das eine lange Latte aufführen, wo das Wort Gottes für uns Bremswirkung hat. In dem Punkt achtet mal drauf, was, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist in deinem, in meinem Leben wirklich koscher? Sauber, oder aber wo hat sich ein bisschen Staub oder Rost angesetzt? Das will uns nun die Predigt deutlich machen. Es gibt also ein neues Wort, das sogenannte Basics. Was heißt das für solche, die von der EDV und so weiter nicht viel Ahnung haben? Ich habe es auch nicht gewusst und ich scheue mich immer solche Fremdworte, solche Begriffe, die scheinbar zum allgemeinen Sprachschatz langsam mutieren, selbst zu benutzen. Für mich sind es drei grundsätzliche Feststellungen oder drei grundsätzliche Kriterien für unseren Glauben. Das heißt, und nun mögt ihr sagen, weiß ich alles. Aber auch die Urgemeinde hat das gewusst. Und trotzdem sagt Johannes, so ist es. Einer dieser Grundsätze heißt, Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Für uns unvorstellbar. Wie kann das sein? Und trotzdem hat Johannes auf dem Verklärungsberg etwas davon erlebt, wie die Herrlichkeit Gottes über Jesus kam. Und diese Botschaft übermittelt also Johannes als Lebens- und Augenzeuge von dem, der authentisch Gott seinen Vater beschreibt. Und von dem, der seinen Vater so beschreiben kann, Jesus Christus. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt und ich und der Vater sind eins. Das ist einer der Grundsätze, die unseren Glauben begründen, auf dem wir stehen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und ich und mein Vater sind eins. Ein zweiter Grundsatz. Gott ist eindeutig. Er ist eindeutig. So wenig wie in Gottes Liebe Hass enthalten ist, ebenso wenig kann auch in uns eine Spur von Finsternis in ihm sein. Ja, was heißt das? So wie in Gott undenkbar Hass auch mit integriert sein kann. So ist das auch in unserer Nachfolge. Wir können nicht in dieser sowohl als auch Spur in unserem Glauben sein. Johannes hat Gott in Jesus erfahren. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sind eins. Auch uns begegnet Gott nicht als etwas, nichts Dunkles, Zwiespältiges, Mehrdeutiges, sondern Gott ist in Jesus Christus eindeutig. Keine Möglichkeit der Mehrdeutigkeit. Und Jakobus formuliert in seinem Brief, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis ist. Und daraus ergibt sich eine konsequente Folge. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Und deshalb ist es unvereinbar, mit Jesus halbherzig zu leben. Dieses sowohl als auch. Wenn wir sagen, wenn wir behaupten, wenn wir bekennen, dann ist das eine ganz eindeutige Sache nach dem Wort Gottes. Und nach diesen drei grundsätzlichen Feststellungen fordert uns nun der Bibeltext zur Prüfung unserer Nachfolge in drei verschiedenen Bereichen auf. Erstens, wie steht es um unsere Wahrhaftigkeit? Wie weit deckt sich unser Handeln mit dem Reden, mit unserem Reden? Und drittens, wie verhält sich es mit unserer Selbsteinschätzung? Ein dreifaches, wenn wir behaupten, unsere Wahrhaftigkeit in Vers 6. Unsere Wahrhaftigkeit steht auf dem Prüfstand, nicht auf dem TÜV-Prüfstand, Unterboden angucken und so weiter, sondern hier geht es an unsere Substanz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Regel wird unser Leben maßgeblich vom Wort bestimmt. Ich nutze gern diesen Vergleich. Glaubst du, dass du eine gute Schöpfung Gottes bist? Und dann kriegt man in der Regel von Gläubigen, ja. Sag ich, die fängt da oben bei der Haarwurzeln an und die hört bei deinen Fußnägeln auf. Und dazwischen ist der Mund. Und den Mund hat Gott uns zum Reden gegeben, nicht zum Halten, nicht Lippen zusammenkneifen. Unser Leben wird vom Wort bestimmt und wir sagen viel. Es wäre mal interessant, eine Studie zu machen, wie viele Worte der normale Durchschnittsbürger am Tag so von sich gibt. Wir erklären, wir bestimmen, wir verweigern, wir weisen an, wir weisen ab. Stimmt aber alles, was aus unserem Mund kommt? Oder spricht unser Handeln eine andere Sprache? Ist unsere Einstellung vielleicht dazu, was soll's? Wird viel geredet am Tag. Aber habe ich nicht so gemeint, nimm's nicht so genau, was soll's? Die Botschaft aber von der Schrift her ist, mach dich deiner Gemeinschaft mit Gott bewusst. Mach dich deiner Gemeinschaft mit Gott bewusst. Sie ist unser Christsein. Die Gemeinschaft mit Gott ist unser Christsein. Frage an uns alle, will ich oder wollt ihr, wollen wir alle aus diesem Grau unserer Nachfolge heraus? Wollen wir das wirklich? Und wenn es ja heißt, wenn es beim Alten bleibt, ist unser Bekenntnis Lüge. Wenn wir keine Konsequenzen ziehen, dann ist unser Bekenntnis eine Lüge. Ein hartes, aber wahres Wort. Gottes Licht und Wahrheit ist nicht nur dazu da, gewusst zu werden, sondern sie muss gelebt, getan werden. Das ist dann Gemeinschaft mit Gott. Gibt uns nun das Wort Gottes eine Hilfe dazu, aus diesem doch so ungenauen, aus diesem Dilemma herauszukommen, nach dieser ersten TÜV-Untersuchung unserer Nachfolge? Ja, zunächst werden wir aufgefordert, es ist meine Entscheidung, in diesem Licht leben zu wollen. Das ist die Forderung an mich. Will ich in diesem Licht leben? Und dazu hat uns Gott auch diese Entscheidung gegeben. Schon bei Adam und Eva hat sie genau das angefangen. Willst du, hörst du, gehorchst du? Oder ist dir diese Entscheidung, ja oder nein sagen zu können? Das gehört scheinbar nach meiner Überzeugung zur Schöpfung dazu. Nicht bloß der Mund zum Reden, sondern auch die Entscheidung, ja oder nein zu sagen. Ja, so ist es. Wenn wir behaupten, dann werden wir der Lüge bezichtigt, wenn wir uns anders verhalten. Im Vers 7 heißt es da, im Licht leben heißt nicht, wir sind das Licht, wie Gott ohne Finsternis, aber im Licht können wir leben. Weil Sünde, Finsternis muss nicht bleiben. Sünde und Finsternis muss nicht bleiben. Und das ist die Hilfe, die uns jetzt aus dem Wort angeboten wird. Und zwar, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir müssen also nicht selbst irgendwelche Gedankenkonstruktionen da zusammenbauen, um uns das zu begründen, warum wir dann im Licht leben oder so. Sondern das ganz simpel, einfach, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist keine menschliche Leistung oder Erkenntnis, kann uns das vermitteln, diese Reinheit vor Gott. Es gab mal vor Jahren eine Zeltevangelisationsreihe, die war betitelt, an Jesus kommt keiner vorbei. Am Kreuz kommt keiner vorbei. Es hat ein Stück mein Leben geprägt. Diese und auch bestimmt es auch heute noch. Das Kreuz Jesu ist nach wie vor der entscheidende Punkt im Leben eines Menschen, ob das Kreuz eine Bedeutung für ihn bekommt oder nicht. Und an diesem Kreuz ist unser Herr und Heiland ja von diesem menschlichen Leben ins geistliche Leben übergegangen. Diese tägliche notwendige Reinigung durch das Blut Jesu schafft Gemeinschaft untereinander. Ja, das bedeutet, diese Gemeinschaft der im Licht Gottes Lebenden ist das sichtbare Zeugnis unserer Wahrhaftigkeit. Da kann keine Lüge drin sein. Vers 8, ein zweiter Test. Unser Handeln steht auf dem Prüfstand. Von Sünde zu retten, reden oder gar bei Namen zu nennen, ist eine Herausforderung für jeden Menschen. Oder wem fällt es leicht, von seiner Sünde zu reden? In der Regel ziehen wir uns den Sonntagsanzug, jetzt bildlich gesprochen, den Sonntagsanzug an und nicht unsere Montur, unsere Arbeitskleidung, die dreckig ist. Und besonders ist dieses Bekenntnis eine Herausforderung für die Nachfolger Christi. Wer bekennt schon gern seine kleinen, sogenannten kleinen oder großen Sünden in der Öffentlichkeit? Oder wer meldet da sich nicht, bei wem meldet sich da nicht der Stolz? Ich bin doch nicht so. Die anderen sehen da vielleicht, aber ich, nein, ich nicht. Wir sprechen lieber von kleinen Schwächen, die ja jeder hat. Ich habe mal in der Jugend jemand kennengelernt, eine junge Frau in der Gruppe, die war immer ein Ausreißer. Und die hat dann gesagt, ja, Gott hat mich so geschaffen, ich bin halt so. Keine Erkenntnis, auch kein Wille dazu da, auch mal in sich zu gehen. Und nicht bloß, wenn jemand hier auf etwas aufmerksam gemacht hat, nach außen alle Stacheln rauszufahren. Wir sprechen also lieber von Schwächen. Und Johannes nennt es Selbstbetrug. Der eigene aktive Weg weg von der Wahrheit. Und der führt weg von Gott in die Irre. Johannes schreibt seinen Brief an Christengemeinden, nicht an irgendwelche Heiden. Deshalb gilt auch den Gemeinden heute, sich nicht auf den Weg des Selbstbetruges zu begeben und Sünde zu verharmlosen. Welche Hilfe wird uns angeboten, wenn also der TÜV da ein bisschen was am Lack gekratzt hat oder am Unterboden? Statt zu leugnen, fordert Johannes zum Bekennen auf. Gott, du hast recht. Ich gestehe meine Schuld ein. Ich bin schuldig. Und dabei bleibt es nicht, sondern da muss auch noch kommen, vergib. Nicht ich rechtfertige mich durch Entschuldigung und Verharmlosung, sondern du bist der Gerechte und du bist im Recht. Über diesem Bekennen steht eine herrliche Verheißung, die Treue und Gerechtigkeit Gottes zu sich selbst. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Die Folge davon ist, nicht aus Barmherzigkeit vergibt er unsere Sünden. Wann hört diese Barmherzigkeit auf? Hat sie einen Anfang? Ja, das können wir uns noch verinnerlichen. Aber wann hört diese Barmherzigkeit auf? Und auch nicht aus Erbarmen wird meine Schuld erlassen. Welche Stadien von Schuld gibt es? Wo wird sie erlassen oder wo kommen Konsequenzen? Wie viel Vater unser musst du beten, damit dir die Sünden vergeben werden? Oder wie viel Ave Maria? Also nicht aus Barmherzigkeit und nicht aus Erbarmen wird unsere Schuld erlassen, sondern, das schreibt Paulus, ich zitiere aus 2. Korinther, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist der Schlussstrich unter dem Bekenntnis und die Vergebung. Und ab dem Punkt darf ich auch Vater sagen und bin gewürdigt, aufrecht zu gehen. Nicht das krumme, gebückte Sünderlein, sondern der aufrecht begnadete Sünder ist hier. Und das ist eine Hilfe, die für uns auch jeden Tag neu zu erleben ist. Wir dürfen davon ausgehen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Gott führt über mich kein Soll- und Haben-Konto. Gott führt über mich, über dich kein Soll- und Haben-Konto. Das unter dem Strich dann in der Buchhaltung alles noch, naja, da ist noch ein unbekannter Posten, der kann da noch rein und dann stimmt das unterm Strich. Nein, es gibt ein für alle Mal diese, ja, diese Gerechtigkeit von Gott her am Kreuz auf Golgatha. Und dieser dritte Test jetzt auf dem Prüfstand ist unsere eigene Selbsteinschätzung. Johannes sagt, wenn wir behaupten, wir haben nicht gesündigt. Wenn wir behaupten, wir haben nicht gesündigt. Was heißt das im Klartext? Wir behaupten, wir sind sündlos. So deutlich wird es keiner von uns so sagen, ich bin sündlos. Aber wenn wir das so im Inneren sagen, ja, eigentlich bin ich gar nicht so schlimm. Gott kann mit meiner Nachfolge hier zufrieden sein. Wenn wir also behaupten, wir sind sündlos, dann erkläre ich mich selbst als gerecht vor Gott. Das ist die Konsequenz dazu. Ich bin sündlos, also ich bin gerecht vor Gott. Gott hat an mir nichts auszusetzen. Und Johannes bringt es auf den Punkt, damit bezichtige ich Gott der Lüge. Damit bezichtige ich Gott der Lüge, weil Gott hat seinen Sohn dahingegeben, auf dass wir durch ihn gerecht werden, durch seinen Tod am Kreuz. Und wenn das nicht nötig ist, weil ich ja gerecht bin, dann ist Gott ein Lügner. Dann ist wirklich der Opfertod Jesu überflüssig gewesen. Das Kreuz ist dann eine Schande und ein Zeichen der Irreführung. Unser Gottesdienst hier und alle Verkündigungen wäre dann eine Irreführung der Menschen, die sagen, wieso, ich bin gar nicht so. Gott kann mit mir ganz zufrieden sein. Ja, Johannes muss sich mit der Irrlehre der Gnosis auseinandersetzen. Für uns vielleicht weit weg, ist aber nicht so. Damals, das ist die Behauptung der Gnosis, der Kern des menschlichen Wesens ist göttlich. Es könne durch Sünde nicht geschädigt werden. Gottes Erkenntnis ist zwar erstrebenswert. Wer aber seine Sündhaftigkeit vor Gott abstreitet, der erklärt dann damit, ich brauche Jesus nicht. Damit musste sich Johannes damals auseinandersetzen mit der Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch heute in ganz anderer Form der gleiche Tatbestand ist. Womit müssen wir uns auseinandersetzen? Ich brauche Jesus nicht. Ich komme auch so mit meinem Gott ganz gut zurecht. Man vereinzelt sich und meint, meine ganz persönliche Gottesbeziehung geht einmal die anderen nichts an. Gott weiß, dass ich es gut meine. Aber wir kommen mit ihm ganz gut zurecht und er kann zufrieden sein, dass ich so ein guter Mensch bin. Es gab mal vor Jahren so einen Faschingsschlager, wir kommen alle in den Himmel. Was ist das für ein Hohn? Was ist das für eine Irreführung? Auch eine Art von Gnosis. Ich brauche keine Gerechtigkeit durch das Kreuz. Und das ist auch die Versuchung der Gemeinde heute. Achten wir mal drauf, wenn Theologen den Sühnetod Jesu ablehnen oder wenn vieles in der Bibel als Auslegungssache oder eine Sammlung von Legenden propagiert wird und von namhaften Theologen oder wenn menschliche Ideologien als christliche Wahrheiten und Erkenntnisse verbreitet werden. Wie schnell ist man auf einem Gleis, das so in der Nachfolge läuft. Und das, was ich weiß, was ich erkannt habe, das steht mal, das bleibt so. Und da kann ein anderer mir das Gegenteil sagen oder was anderes zum Nachdenken geben, das bleibt so. Nein, wer das Kreuz Christi als einzige Rettung für den verlorenen Menschen leugnet, macht Gott zum Lügner. Wer das Kreuz Christi leugnet als einzige Rettung des Menschen, macht Gott zum Lügner. Eine harte Aussage. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir auch mal in Gesprächen mit anderen Menschen sind und so um das Kreuz herum so einen Bogen machen, eine Erklärung, warum wir Christen sind, was es uns bedeutet, aber. Nein, wir machen Gott zum Lügner, weil es ist doch Finsternis in Gott, nämlich Lüge. Es ist doch Finsternis in Gott. Anfänglich habe ich gesagt, eine der Grundaussagen, unser Grundbekenntnis ist, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir ihn jetzt hier so umgehen, weichspülen, dann machen wir Gott zum Lügner. Und das ist ganz klar gesagt Gottes Lästerung. Das ist Gottes Lästerung im tiefsten Sinn des Wortes. Und da ergeben sich auch zwei Fragen an uns. Machen wir unsere private, persönliche Gottes- und Bibelerkenntnis zum Maßstab für unser Verständnis von Nachfolge? Und ist eine Folge davon, dass wir unsere Verfehlung, sprich Sünde, weichspülen? Ich bin nun mal so. Warum hat mich Gott so geschaffen? Ich kann nicht anders. Das Wort Gottes hat in unserem Leben keinen Raum mehr und das ist Finsternis. Das ist Finsternis. Ich habe vorhin zu den zwei ersten Prüfungen immer jeweils aus dem Wort eine Hilfe angeführt und auch hier möchte ich das tun nach dieser dritten Prüfung. Und dazu lasse ich Jesus selbst sprechen im Evangelium des Johannes. In Kapitel 14, 23, 24. Das möchte ich eben nicht mit meinen eigenen Worten tun, sondern da soll Jesus selbst sagen, was Sache ist. Kapitel 14, 23 und 24. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus autorisiert sich selbst als das Wort Gottes. Und wer ihn hört, der hört den Vater. Und Jesus selbst ist das Wort Gottes, wie es Johannes auch am Anfang seines Evangeliums so benennt. Das heißt doch, wenn wir Hilfe erwarten wollen aus diesem Auflisten dessen, wo uns das Wort Gottes, Johannes, die ersten Christen sozusagen herausfordert, darüber nachzudenken. Wie ist das nun bei euch? Dann sagt Jesus ganz einfach, Gehorsam dem Wort Jesu gegenüber öffnet die Tür zur vollen Offenbarung der Macht und Herrlichkeit Gottes und Jesu. Gehorsam, ein Fremdwort fast heute geworden. Gehorsam, ein Fremdwort für mich, für dich, für uns alle? Nein, Jesus fordert und ermutigt uns auch, weil aus diesem Gehorsam erwächst uns dann Hilfe, seine Liebe anzunehmen und in seiner Liebe zu leben. Ich komme zum Schluss. Ein dreifaches, wenn wir behaupten, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, wer behauptet jetzt noch so felsenfest das? Oder ist nicht der ein oder andere auch ins Fragen gekommen? Dieses Behaupten, dieses felsenfeste Überzeugtsein mal auch in Frage zu stellen und sich selbst den Lack abkratzen zu lassen, oder den Unterboden oder die tragenden Teile unseres Glaubens noch einmal kontrollieren zu lassen am Wort Gottes. Wenn wir behaupten, Also unsere Nachfolge stand auf dem Prüfstand. Und zwar wahrhaftig über die Wahrhaftigkeit, über unser Handeln und über unsere Selbsteinschätzung. Es muss klar und eindeutig sein, so wie es Johannes hier sagt. Es gibt kein sowohl als auch. Es gibt kein sowohl als auch. Und Jesus sagt es auch ganz hart und eindeutig: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Bums, aus. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das fordert natürlich heraus. Und das ist uns mein Gebet für mein Leben der Nachfolge und sicher ihr für euers auch, dass wir das immer wieder jeden Tag neu auch an uns heranlassen. Wo bin ich wirklich noch in dieser Spur, dass ich diesem TÜV auch ohne Beklemmungen entgegensehen kann? Es gibt Vergebung, das haben wir gehört. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Es gibt Gerechtigkeit vor Gott durch das Blut Jesu. Und es gibt Kraft für die Nachfolge. Es gibt ein Lied, aus dem möchte ich jetzt einen Vers aus einem Choral zum Schluss zitieren. Es geschehe, was mag, wir sind ja dein. Erlöst durch deinen Tod allein. Dir leben wir, dir sterben wir. Dein Kinder sind wir für und für. Halleluja. Amen.